Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, psychologische Psychotherapeutin und Supervisorin, und Anna-Maria Torkel, klassische Sängerin und Moderatorin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gehirnerschütterung. Mein Name ist Anna-Maria und mir gegenüber sitzt Vero. Hallo Vero.
Hi, schön dich zu sehen.
Ja, wie euch aufgefallen ist vielleicht, mir ist nämlich aufgefallen, dass ich immer sage, mein Name ist Anna-Maria Torkel und mir gegenüber sitzt Vero. Das ist natürlich ein bisschen unverschämt. Deswegen habe ich heute einfach mal nur unsere beiden Vornamen genommen. Aber hier ist ja auch Learning in Progress. Wir haben heute ein mega spannendes Thema, aber bevor wir uns diesem Thema widmen, möchten wir tatsächlich unsere Hörer im Ausland begrüßen. Wir haben nämlich herausgefunden, dass uns super viele Leute in Rumänien und den Niederlanden hören.
Yay!
Voll gut. Es würde uns unglaublich interessieren.
Was macht ihr da?
Wer ihr seid, was macht ihr da? Wie cool, dass ihr uns im Ausland hört, und schreibt uns doch mal eure Geschichte, wie ihr dazu gekommen seid, Gehirnerschütterung zu hören.
Genau. Meldet euch gerne bei Instagram und schreibt uns da eine Nachricht, weil uns würde das wirklich sehr interessieren. Wer seid ihr? Seid ihr wirklich dort oder ist es nur über einen Zugang, dass es so scheint? Und meldet euch ruhig bei Insta.
Unser heutiges Thema ist pathologisches Horten. Ein Thema habe ich auch Erfahrung mit, weil ich mal in einem Haus war, wo ein pathologischer Horter gewohnt hat. Und bevor wir aber anfangen, ausführlich über die Ursachen und auch über die Therapie zu sprechen, was genau, Vero, ist denn pathologisches Horten?
Ja, wir bezeichnen damit den unwiderstehlichen Drang, große Mengen, meistens eben von Dingen, die gar keinen monetären Wert haben, also die gar nicht jetzt besonders wertvoll sind und auch nicht besonders groß in ihrem praktischen Nutzen sind, zu sammeln und anzuhäufen. Also das ist erstmal vom Groben her das, was wir da beschreiben.
Und ist das wichtig, dass es nur einen geringen objektiven Wert hat? Wahrscheinlich schon, ne? Weil die Leute, die von pathologischem Horten betroffen sind, sammeln ja tatsächlich, also ich erinnere mich, in diesem Haus war halt alles. Es war einfach alles, war alles. Eine Freundin von mir hat das halt gekauft und dann kam sie zu mir und sagte, also wenn du was brauchst, wir haben alles.
Ja, also das unterscheidet ja zum Beispiel, ich weiß nicht, es wird ja auch Leute geben, die, was weiß ich, Fabergé-Eier sammeln oder was. Und da würde man eben nicht von pathologischem Horten sprechen, auch noch aus anderen Gründen, weil wir haben auch hier wieder sozusagen, dass der Leidensdruck da sein muss. Also eine erhebliche Belastung im persönlichen, familiären oder sozialen Bereich muss eben vorliegen, damit ich auch von einer Pathologie überhaupt sprechen kann. Aber in Abgrenzung zu anderen Sammelleidenschaften definieren wir hier eigentlich erstmal, dass eben meistens die Sachen gar keinen großen Wert haben. Ich habe beim Lesen allerdings oder in der Recherche jetzt zu dieser Sendung habe ich eine Unterform gefunden, die ich habe wirklich schallend gelacht. Und zwar, es gibt auch das pathologische Horten von Geld. Da dachte ich so,
oh. Ja gut. Ich dachte, das nennt man Sparen. Ja,
genau, ich dachte auch. Und das heißt vor allen Dingen Dagobert-Duck-Syndrom. Und es gibt ja so lustige Sachen in der Psychologie immer. Und da dachte ich mir so, naja, ich kenne schon einige, die so dem Dagobert-Duck-Syndrom unterliegen. Aber gemeint ist damit eben auch hier, dass das so merkwürdige Züge annimmt, weil ich sag mal so, was weiß ich, nehme jetzt irgendwie den reichsten Mann der Welt, Peter Thiel. Ich weiß gar nicht, ob der reichste ist, aber ein sehr, sehr reicher Mann.
Ich dachte, der reichste Mann ist jetzt Elon Musk.
Ja, ich glaube, das ist der reichste Mann, der so seine Fresse gerne in die Kameras hält. Also ich glaube, es gibt im Hintergrund Menschen, die mehr Besitz haben. Ja. Weiß ich nicht, aber sagen wir irgendeine random superreiche Person, die legt sich ja jetzt keinen Geldspeicher an. Und bei diesem pathologischen Geldhorten, was da gemeint ist, da ist es halt tatsächlich, dass Menschen Geld anhäufen, um es zu besitzen. Also normalerweise reiche Menschen machen ja irgendwas mit ihrem Geld, ne? Legen es in den Immobilien an.
Ja, und die horten es auch quasi nicht zu Hause.
Nee, genau. Die legen sich das nicht in ihren Sparstrumpf und das Kopfkissen, weil das ja auch insbesondere momentan völlig beknackt ist. Und deswegen konnte ich schon verstehen, warum man das auch in gewissen Formen als Krankheit definiert. Aber als erstes Mal dachte ich so, ach, ich dachte, das wären im Gegensatz zu mir die Leute, die ihr Leben im Griff haben. Genau. Also was wir dafür noch brauchen, ist eben, dass diese Anhäufung von diesen Gegenständen entweder durch übermäßigen Erwerb zustande kommt und durch die Schwierigkeit, sich eben von diesen Dingen wieder zu trennen. Also das heißt, einerseits schaffe ich mir ganz viel davon an und andererseits werde ich es halt nie wieder los, weil man muss es ja auch abgrenzen zu zum Beispiel einer Kaufsucht.
Ja.
Und
es klingt so ein bisschen nach einer Zwangsstörung.
Ja, es ist auch der Zwangsstörung sehr, sehr ähnlich. Also jetzt momentan ist es tatsächlich auch noch so, dass es unter den Zwangsstörungen eingeordnet wird. Also jetzt momentan müssen wir immer noch die nicht ganz passende Diagnose Zwangsstörung im ICD-10 geben. Aber tatsächlich wird es im ICD-11 eine eigene Diagnose dafür geben. Und zwar sprechen auch einige Dinge dagegen, dass es eine Zwangsstörung ist. Und zwar, es ist nicht so häufig, dass Menschen, die davon betroffen sind, auch noch andere Zwänge haben. Und das Komorbiditätenspektrum, also die begleitenden Erkrankungen, unterscheiden sich ein bisschen von denen bei Zwangsstörungen.
Mhm.
Dann ist es wohl auch so, dass die neurobiologischen Korrelate, also das, was wir im Gehirn finden, was auffällig ist, dann eben ein anderes Muster ergibt als bei Zwang. Und das finde ich allerdings nicht ein immer zutreffendes Argument. Das Horten und Sammeln macht mehr positive Gefühle und Euphorie als zum Beispiel Zwangshandlungen. Wobei ich das immer so ein bisschen in Klammern setze, weil eben die Forschung auch bei Zwangsstörungen gezeigt hat, dass es diese Effekte auch bei klassischen Zwängen geben kann. Dass das so eine Art…
Dieses befriedigende Gefühl,
ja,
ne?
Ja, genau. Allerdings ja. Ist es hier beim pathologischen Horten eher so ein bisschen euphorischer. Also bei diesen Sammelvorgängen, also wenn die Sachen suchen oder dann Dinge finden… Dann ist es so, dass es eher sozusagen wie so bei Impulskontrollstörungen so eine richtige Euphorie sich darüber einstellen kann.
Ja, interessant.
Genau, und das ist.
Ich habe mehr Euphorie, ehrlich gesagt, wenn ich was wegschmeiße.
Ja, witzig. Ja, genau, weil im Rahmen der Vorbereitung dieser Folge habe ich mal wieder im häuslichen Rahmen die Diskussion gehabt, dass ich das ja auch angeblich habe. Wo ich sage, also da habe ich die Folge.
Moment,
genau.
Hier ist die Definition.
Genau, erstens habe ich das folgende Kriterium nicht erfüllt, nämlich, dass die Nutzung und Sicherheit meiner eigenen Wohnräume beeinträchtigt ist. Das ist definitiv nicht so. Was meine
Absolut
Angehörigen
nicht.
Aber damit äußern wollten, ist, dass ich nicht so gut Dinge wegschmeißen kann. Und das stimmt, ich kann das schon gut nachvollziehen, dieses Gefühl, aber vielleicht kann man das ja nochmal gebrauchen, weil ich auch tatsächlich sehr viel gebrauchen kann. Ich muss sagen.
Du bist halt nachhaltig.
Ja, genau. Ich sehe in jeder Sache immer 25 andere Sachen und denke, naja, aber es ist ein alter Rucksack, weil da kannst du ja noch die Reißverschlüsse rausschneiden und da kann man ja hier dies und das noch machen und so weiter. Ja, wir leben in einer Gesellschaft, wo das jetzt nicht notwendig ist. Also wir haben ja keine Mangelwirtschaft, aber nachhaltig wäre es theoretisch allemal. Allerdings kosten diese nachhaltigen Dinge ja auch Zeit. Und so viel Zeit, alte Reißverschlüsse in andere alte Sachen einzunähen, habe ich dann am Ende doch auch immer nicht. Und deswegen kann ich die Kritik schon auch verstehen. Ja, genau. Also es ist so ein bisschen mit einer Euphorie begleitet, wie beim pathologischen Klauen, was wir schon besprochen haben. Also bei der Kleptomanie ist das. Beim Skinpicking gibt es das auch. Und beim verschiedenen anderen Impulskontrollstörungen, die wir auch schon besprochen haben in alten Folgen, ist das auch der Fall tatsächlich.
Ja, diese Impulskontrollstörung, das kann ich mir gut vorstellen, weil man natürlich was sieht und wahrscheinlich weiß derjenige auch, dass es jetzt nicht besonders gut ist, dass das ganze Haus jetzt, sag ich mal, voll ist mit Sachen und man da sich dann nur, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute sich grundsätzlich auch wohlfühlen, wenn sie merken ja, dass es nicht ganz gut ist.
Ja, genau. Also,
was sie da tun, ne?
Genau, der Leidensdruck ist auf jeden Fall da und eben, es gibt im ICD-11…
Und auch Scham, ne?
Ja, ganz große Scham, ganz viel. Und im ICD-11 ist halt auch die Unterscheidung zwischen im pathologischen Horten mit guter Einsicht und mit geringer Einsicht.
Ach, interessant.
Und tatsächlich ist es in sehr vielen Fällen so, dass die Leute ganz genau wissen, dass das ein unglückliches Verhalten ist und dass die das auch in vielen anderen Bereichen eben auch nicht haben. Ne? Also die können zum Beispiel sehr strukturiert auf ihrer Arbeitsstelle sein und aber eben das Problem zu Hause haben. Und deswegen fällt denen dann natürlich auch der Gegensatz auf.
Und was ist dann bei pathologischem Horten mit geringer Einsicht?
Ja, das gibt es.
Die haben das wahrscheinlich in anderen Lebensbereichen auch noch stark, oder?
Ja, genau. Und also es gibt verschiedene so Werte, die eben diesen Objekten, die gesammelt oder gehortet werden, zugemessen werden. Also zum Beispiel, dass es mit einer besonderen melancholischen Erinnerung an Menschen verbunden ist. Also das hat aber meinem Uropa gehört oder das hat mein Vater früher immer gern gemacht und der ist jetzt gestorben. Es kann sein, dass man so überidentifiziert ist mit Gegenständen. Also das geht bis dahin, dass Betroffene die Gegenstände als einen Teil ihrer selbst sehen. Und ich meine, wenn ich jetzt sagen würde, schmeiß doch einfach mal deinen rechten Arm weg, dann würdest du ja auch sagen, nee, den brauche ich ja noch und das ist wichtig. Und so ungefähr ist die Verbindung der Menschen zu den Gegenständen oder dass Gegenstände so personifiziert werden, dass man regelrecht dann eben Mitleid bekommt. Aber das kann man doch diesem alten Gegenstand nicht antun, ihn einfach so wegzuschmeißen. Genau. Und
okay, aber da muss ich einhaken, weil wir geben unseren Haushalts- und Sport- und Geräten allen Namen. Ist das dann schwierig?
Naja, du kannst Susanne ja mal bei Kleinanzeigen reinstellen.
Ja, ich sag's dir ganz ehrlich, unsere Waschmaschine, wir nennen sie jetzt mal Susanne.
Wegen Datenschutz.
Damit ihre Privatsphäre gewahrt wird, wegen Datenschutz. Und ich sag mal so, wir dachten kurz, sie ist kaputt und wir waren doch sehr erleichtert, als sie repariert wurde.
Da ist die Frage, hättet ihr dann Susanne das angetan, sie auszusortieren oder hättet ihr einfach eine neue Sabine neben die Susanne gestellt?
Kaltblütig, ja. Nein, einfach, nee, wir hätten Susanne kaltblütig rausgeschmissen und Sabine geholt.
Ja, ich kenne das schon, dieses, also das ist auch, glaube ich, das, was meine Angehörigen gemeint haben. Ich habe schon so eine gewisse Melancholie mit Gegenständen. Gerade zum Beispiel, das kann ich zum Beispiel auch verstehen, manche finden auch die Ästhetik von Gegenständen so ganz gut. Also so eine, sie haben dann das Gefühl, das hat eine tolle Textur oder das ist irgendwie eine besondere Farbe oder so. Und ich kann das alles schon in Ansätzen ganz gut nachfühlen. Also ich habe auch manchmal so Fetisch-Sachen mit so, ich liebe zum Beispiel, kennst du Bakelit? Das ist ganz einer der ersten Kunststoffe, die so für so industrielle Massenanfertigung von so Lampen oder so in den, ja, so um die Jahrhundertwende bis 1920 war das so ganz verbreitet. Und ich liebe Sachen aus Bakelit und ich würde nie, glaube ich, was wegschmeißen, wenn das aus diesem Material ist, weil ich das irgendwie so, ja, ich weiß nicht, ich habe so eine Art Ehrfurcht davor oder so und auch diese, vor dieser Historie, wie das damals gefertigt wurde. Und also heute ist ja, Plastik einfach so Spritzguss-Scheiße, die halt so, ja, es ist alles so Massenanfertigung, aber so Dinge, die so mit Liebe angefertigt wurden. Und ich meine, so eine Bakelit-Fassung ist jetzt auch nicht, ist ja nicht Handarbeit oder irgendwie was, aber so erste industrielle hergestellte Gebrauchsgegenstände. Ich weiß nicht, ich finde diese Zeiten irgendwie ganz spannend und ja, deswegen, also ich bin schon auch sehr bereit, komplett Gegenständen ohne materiellen Wert oder praktischen Nutzen irgendwie so eine emotionale, krass aufgeladene Bedeutung zuzumessen. Also ich, mir ist das schon jetzt nicht ganz fremd, sage ich mal so.
Interessant.
Ja, je nachdem, wie stark eben diese emotionale Bindung ist an diese Gegenstände, das beeinflusst natürlich dann auch massiv, wie gut meine Einsicht ist, bezogen auf meine Erkrankung. Also, wenn wir jetzt deine Waschmaschine Susanne nehmen und du würdest jetzt hundertprozentig glauben, doch, das ist ein vermenschlichter Gegenstand und der wohnt bei euch und die geht kaputt und ich sag, komm, schmeiß raus, kauf eine neue. Dann würdest du mir einen Vogel zeigen und sagen, ich würde ja kein Familienmitglied jetzt rausschmeißen. Ja. Und das beeinflusst eben dann auch sehr, sehr stark, wie sehr man sich lösen kann. Also wenn ich verstehe. Der Meinung bin.
Ja, ja, dass jede Zeitschrift, die da liegt, die brauche ich. Wenn ich die wegschmeiße, dann kann ich irgendwann, kriege ich kein Gehalt mehr oder was ich auf einmal denke. Ja, ja.
Richtig. Hm. Genau, ja, so ist es.
Ja, ja, das verstehe ich. Genau, nicht jede Zeitschrift hat so einen emotionalen Wert, dass ich denke, da geht mir eine große Info flöten. Du hast das vorhin schon mal erwähnt. Du hast gesagt, es gibt auch so verwandte Störungen. Da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen. Aber wie genau kann ich mir das vorstellen? Also wir haben da immer mal wieder drüber gesprochen, bei einem Störungsbild oder bei Krankheiten, dass es auch, also sind das komorbide Störungen dann oder nicht?
Ja, das eine ist, komorbide Erkrankungen sind so wie Co-Piloten quasi. Daran kann man es sich ganz gut merken. Also Erkrankungen, die sich dazu gesellen Und aber deine Frage könnte auch abzielen auf Krankheiten, die man leicht damit verwechseln kann.
Ja, genau.
Ja, genau. Das ist Differentialdiagnostik. Und da gibt es hier einige zu nennen. Also einmal gibt es dieses Verhalten vom Sammeln von Dingen, halt eben im Rahmen anderer Erkrankungen, wie zum Beispiel Demenzen oder auch in Psychosen kann das auftreten, wenn jemand sehr, sehr schwer depressiv ist oder zum Beispiel bei einer sehr fortgeschrittenen schweren Alkoholabhängigkeit. Insgesamt auch, was die Folge von schwerer Alkoholabhängigkeit sein kann, zum Beispiel eine hirnorganische Störung oder hirnorganische Schäden an sich. Die können eben alle dazu führen, dass ein ähnliches Verhalten auftritt. Und was also auch ähnlich sein kann, sind Zwangsstörungen. Also es kann auch beides auftreten, aber es kann eben auch eine reine Zwangsstörung sein, die so ähnlich aussieht. Um da ein Beispiel zu nennen, es gibt zum Beispiel einen relativ häufigen Zwang, dass man oder einen Zwangsgedanken, dass man irgendwelche kompromittierenden Sachen verlieren könnte, die einen irgendwie irgendeines Verbrechens überführen oder sowas ähnliches. Und das führt auch zu so einem Verhalten, ganz viele Sachen, so Zettel und so weiter einzusammeln. Und dann eben versuchen, bei sich zu behalten. Und das kann auch zu so einem Hoarding-Verhalten führen. Also auch, dass ich eben sowas ja ansammle. Da ist mir auch tatsächlich im Winter eine Geschichte passiert. Und zwar bin ich da mit dem Fahrrad eine lange Strecke gefahren. Und zwar ich habe natürlich wie immer Kinder transportiert und hatte die hinten im Fahrradwagen drin. Und das ist immer so anstrengend. Und wenn es kalt ist, ist einem natürlich kalt. Man hat dicke Sachen an. Und dann wird es einem aber sehr schnell sehr warm. Und ich bin abgestiegen, weil ich mir die Jacke irgendwie ausziehen wollte und Handschuhe anziehen wollte und war ich damit beschäftigt, da rumzunesteln und an meinem Wagen da hinten rumzufummeln und so. Und dann gucke ich so hoch auf den Fahrradweg vor mir und sehe da halt einen Menschen, der sein Fahrrad abgestellt hat mit so einem Fahrradkorb hinten drin, also wo so Sachen drin waren. Und der hat so Zettel in der Hand und sammelt so Zettel auf, die alle auf dem Boden verstreut sind. Und ich denke natürlich, ach Gott, wie scheiße ist das denn? Jetzt hat er irgendwas transportiert oder so und jetzt ist ihm da der Wind in den Fahrradkorb reingefahren und hat alle seine Zettel hier verweht und so. Und denkt mir so, boah, das muss ja richtig kacke sein, jetzt hier bei der Kälte an der Straße das aufzusammeln.
Ach so, ich hätte eher gedacht, der sammelt den Müll ein von den Straßen.
Ja, gut, das ist vielleicht der Unterschied zwischen uns beiden. Du bist halt clever und ich nicht. Oder du denkst halt an naheliegende Dinge und ich denke halt, was weiß ich woran. Auf jeden Fall bin ich dann nämlich hingegangen und habe gedacht, ich helfe dem Mann und habe halt angefangen, auch diese Zettel einzusammeln und habe dann aber schon relativ fix gemerkt, so, hä, das sind ja voll die alten, verwaschenen, so, ja, oder auch Müll, wie du es bezeichnest, Zettel. Und dann war ich so ganz verwirrt und stand dann so vor diesem Mann, habe diese Zettel angeguckt, habe ihn angeguckt. Er hatte noch mehr so ältere, müllige Zettel in der Hand und habe ihm die dann gegeben und der war auch so total überrascht, dass ihm irgendjemand überhaupt hilft.
Ja,
natürlich.
Eben.
Ja, das kommt natürlich normalerweise dann nicht vor, weil andere Leute halt nicht so verpeilt sind wie ich. Und ich habe ihm die dann gegeben und habe gesagt, ich dachte, ich helfe ihnen. Und dann hat er mich so angeguckt und war so einerseits so ganz erfreut über die Hilfe und andererseits aber auch ganz beschämt und sagt so, ja, obwohl ich mache hier ja eigentlich nur Quatsch. Und ich war so, ja, ach so, ja, kann man ja auch mal machen, ne? Okay, tschüss dann. Und bin dann gefahren und war irgendwie auch ganz peinlich berührt und hatte noch gedacht, ob ich dem jetzt eine Adresse zustecke, aber es ist irgendwie auch so übergriffig so. Und ja, ich fand die Geschichte auf jeden Fall, ich habe es zu Hause erzählt und bin gut ausgelacht worden, ob ich jetzt in Zukunft auch den PfandflaschensammlerInnen helfen möchte und so. Also ja, es ist
aber vielleicht
unangenehm.
Hättest du dem eine Adresse geben sollen.
Ja, danke,
Entschuldigung.
Hätte eine Fahrradkette.
Ich jetzt auch nicht.
Was meinst du, wie lange ich darüber nachgedacht habe?
Hast du ihn nochmal gesucht, ne?
Genau. Ich suche heute noch Zettel, ob ich ihn damit anlocken kann. Nee,
ist auch übergriffig. Man kann jetzt auch nicht erstmal kann man nicht jeden retten und zweitens kann man auch nicht jedem jetzt sagen, hey, ich habe hier das Gefühl, ich bin Psychotherapeutin. Ich habe das Gefühl, das ist hier jetzt nicht ganz in Ordnung. Bitteschön. Und er hat ja schon gesagt, das ist Quatsch. Deswegen, nee, ist schon alles
genau.
Richtig.
Genau. Habe ich mir auch so schön geredet. Vielen Dank, dass du mir da hilfst. Aber das ist so ein typisches Beispiel für, also könnte sein, habe ich jetzt natürlich da jetzt auch nicht diagnostiziert, aber das ist eigentlich ein typisches Verhalten, was bei einer bestimmten Art von Zwang auftritt. Es kann aber auch eben im Rahmen von pathologischem Horten auftreten und das muss man genau diagnostizieren, worum es sich jetzt hier handelt.
Aber hast du dann irgendwie in so einem Fragebogen oder in einem Anamnesebogen dann auch so eine Frage, weil es wird ja nicht wahrscheinlich irgendwann in der Therapie aufkommen, sagen Sie, haben Sie vielleicht 1000 Sachen zu Hause oder 2 Milliarden Sachen zu Hause und dann denken, ah Mensch, ist doch pathologisches Horten. Klärt man das vorher in der Anamnese oder ab? Also fragt man sowas dann?
Ja, ist eine sehr gute Frage, weil tatsächlich ist das nicht in der Standarddiagnostik drin. Da hast du recht. Und aufgrund der großen Scham kommt das auch vor. Das ist mir genau so passiert.
Ja, dass es nicht rauskommt.
Genau, das ist nämlich in Stunde 10 oder so rausgekommen, ganz nebenbei. Und tatsächlich hat das dann auch ganz unglücklich zum Abbruch der Therapie geführt, weil ich dann eben aufgeklärt hat, wie man das behandeln würde. Und dann hat die Person aus Scham gesagt, ja, okay, tschüss. Also was heißt hier, gar nichts mehr gesagt, ist einfach nie wiedergekommen.
Oh nein.
Ja, das war total traurig, weil ich hätte gerne mehr dazu gesagt und auch mehr noch, ist natürlich freiwillig so. Ich komme natürlich jetzt nicht zu den Leuten nach Hause und schmeiße alles weg so. Das ist natürlich das also absolut falsche Vorgehen und das würde ich niemals machen. Und ich glaube, dass da aber solche Art von Ängste entstanden sind. Und es ist auch ganz unglücklich, weil ich habe nochmal die Person in der Stadt getroffen, so, also privat war ich da unterwegs und dann ist die Person weggelaufen. Ich bin so eine furchterregende Therapeutin, dass die Leute schon in der Öffentlichkeit die Flucht ergreifen.
Ja, aber guck mal, die oder der hat sich auch geschämt, also die Person.
So ist es, genau. Daran kann man ungefähr ablesen, wie groß die Scham ist. Und das ist mir auch nochmal sehr, sehr wichtig in dieser Folge zu betonen, auch wenn das, wie soll man sagen, eine kuriose Verhaltensweise zur Folge hat, sollte man immer Respekt haben und die Empathie zu verstehen, was für einen hohen Leidensdruck sowas macht. Also
ich muss sagen, genau was du sagst, ne, das ist irgendwie, man wirft ja auch so mit diesem Wort, oh, ich bin voll der Messi und so mit sich rum und das hahaha hihihi. Aber als ich nämlich, das erinnere ich noch sehr gut, als ich in dem Haus stand, habe ich nur gedacht, okay, und der hat hier gelebt.
Ja.
So, und ich habe sowas auch noch nie gesehen, weil das Haus war bis unter die Decke voll mit Kram. Und das waren bestimmt, weiß ich nicht, 100 Quadratmeter, 80, 90 Quadratmeter. Und es war voll mit Kram. Voll. Wir haben da, ich glaube, 30 Kartons Papier einfach nur rausgetragen. Ja. Und das hat ja auch einen krassen Geruch. Das heißt, die Leute leben da. Und da habe ich wirklich, glaube ich, nur gedacht, boah, schrecklich.
Ja, ich erinnere mich, dass ich als Kind mal, wir haben sehr oft Wohnraum gesucht. Und da hatte meine Mutter irgendwie erfahren, dass in der Straße eine Wohnung frei werden sollte. Und dann haben wir halt gefragt, ob wir die besichtigen können. Und das durften wir dann auch. Und da sind wir reingegangen und das werde ich nie vergessen. Das war so beeindruckend. Ich war da so vielleicht 5 oder 6. Und das war ein Mensch, der Bücher gehortet hat und auch, wie du sagst, bis unter die Decke, so dass da innen drin nur noch so ein kleines Labyrinth quasi übrig war, wo man so lang gehen konnte.
Für ein Kind natürlich voll faszinierend.
Ich fand's Hammer. Also ich fand's auch erstmal so, also geile Höhle so. Also das ist so die Kinderperspektive. Klar. Aber der Mensch, der dort gewohnt hat, hat sich sichtlich geschämt und hat dann immer gesagt, ja, das kommt ja noch weg hier, das muss ja jetzt alles weg, aber so können Sie vielleicht mal gucken. Und dann saß er so ganz beschämt in so einem kleinen Eckchen, so eine quasi Lichtung in diesen Büchern und hat dann so halt so die Kontaktdaten vom Vermieter und so weiter gegeben und hat dann so gesagt, also hat mich so gefragt, wie alt bist du? Und hat dann so eine Ecke geguckt und da so rumgesucht und dann zog er irgendwo aus so einem Stapel das Buch Heidi und hat mir das geschenkt und war so ganz, ganz traurig, meinte er, komm hier, nimm mit, muss ja eh alles weg. So.
Oh Gott.
Ja, und ich fand daran sehr beeindruckend, diese Traurigkeit, also das war ein sehr, sehr trauriger Mann und eben auch so diese krasse Hilflosigkeit diesen Bergen von Büchern gegenüber. So, also dieses, er war sich, glaube ich, sehr im Klaren darüber, dass diese Geste, jetzt mir ein Buch zu schenken, völlig witzloser Tropfen auf den heißen Stein ist. Aber ja, das hat mich halt sehr, sehr beeindruckt und ich finde das ganz wichtig, weil es ja auch diese Formate gibt, auf die wir vielleicht später nochmal eingehen im Fernsehen. Die Messi-Bude und was weiß ich, wie das alles heißt, wo sich wirklich sensationsgeil über dieses Störungsbild hergemacht wird. Absolut inadäquat, also wirklich absolut unangemessen.
Ja, ja, absolut. Also ich weiß noch, ich habe die Bude gesehen. Das Ding ist halt, mein Impuls war halt so, okay, komm, Container bestellen und alles wegschmeißen.
Ja.
Doofe ist die, dass die das Haus gekauft haben, die Bekannten. Die sind jetzt auch nicht so gut im Wegschmeißen, sag ich mal.
Ja, scheiße, was für eine Bürde.
Da ist noch ein Drittel vom Haus, ist noch in dem Haus nach 5 Jahren.
Ja.
Und aber es ist trotzdem, es ist Scham, aber es ist Hilflosigkeit, finde ich, trifft's, weil ich weiß, dass ich einen Tag dann mal gekommen bin und gesagt habe, ja, oh, alles klar und so. Und es war aber auch, ist natürlich auch, ne, wenn du sowas wegschmeißt, wenn du so ein Haus ausräumst, ist natürlich auch, ne, muss man klar sagen, ist eine Sache des Geldes, kannst nicht alles in die Restmülltonne packen.
Nee, ja, so, ja, auf jeden Fall.
Sondern
stimmt.
Natürlich am besten trennen, weil dann hast du 3 Tonnen zur Verfügung, nicht eine, Papier, ja. Plastik, nichts. Dadurch musste man aber jeden Gegenstand einmal in die Hand nehmen.
Ja.
Und ich war halt so zack, 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 zack. Und ich merkte, wie in meinem Gegenüber so eine Panik, ich habe richtig gemerkt, wie so eine Panik entstand oder zumindest so ein, können wir da noch eben einmal drauf gucken und so. Mhm. Aber ja, das könnte man doch mal verschenken und da. Und da habe ich auch gedacht, so, oh Mann, das muss echt belastend sein, wenn du einfach von den Dingen nicht loslassen kannst.
Ja.
Und du merkst auch irgendwie, es ist auch nicht so cool, dann machst du noch einen Witz drüber und sagst, nee, ich habe alles.
Ja, da hast du recht. Und weißt du, was mir auch aufgefallen ist bei der Recherche? Es ist auch eine Frage des sozioökonomischen Statuses, weil…
Absolut.
Sag mal, sind das nicht sogar eure Möbel gewesen? Weißt du noch, in unserer Wohnung, nach der Wohnung von euch beiden, welche Möbel wir da hatten?
Ja, unsere, oder nicht?
Ja, genau. Das waren eure alten Möbel.
Stimmt.
Genau. Und ist nicht auch dieses bunte Sofa, war das nicht auch von euch? So ein ganz buntes Sofa.
Ich glaube, das war von meiner ersten Mitbewohnerin.
Ah ja, witzig. Genau.
Ach stimmt.
Aber
wo sind die Sachen?
Gott sei Dank nicht mehr da. Ganz ehrlich.
Lustig doch. Ich erinnere mich.
Auf jeden Fall haben diese Möbel uns noch lange begleitet. Dabei waren das wirklich sehr viele Möbel.
Ja. Das ist korrekt.
Genau, und sie haben uns auch sehr lange noch begleitet. Und das lag nicht daran, weil ich jetzt 90er Jahre Kiefermöbel als die schönsten Möbel der Erde empfunden habe. Also gute Sachen, ne? Kann man nicht sagen, weil so auch so massives Holz geht ja nicht kaputt und so. Aber es waren halt für unsere Wohnung auch, muss ich sagen, eine große Menge Möbel. Also es hätte doch auch mit weniger, wäre man doch auch zurechtgekommen. Und das lag nicht daran, weil wir damals halt irgendwie Hoarder waren, sondern weil halt einfach Ressourcen viel, viel knapper waren. Also ich schmeiß heute total gerne auch Sachen weg, weil ich bei jeder Sache auch denke, ja gut, und wenn das jetzt eine falsche Entscheidung ist, drauf geschissen, kaufe ich es halt nochmal. Genau, und damals war das natürlich so, ein Schrank ist ein Schrank und wenn der weg ist, dann ist der weg. Dann gibt es da auch nichts anderes. Deswegen, ich finde, es ist auch so ein bisschen, sich darüber lustig zu machen, dass Leute Dinge behalten und so weiter, ist auch so ein bisschen klassistisch.
Ja, weil nicht jeder kann es sich leisten. Wen betrifft das denn vor allem? Also gibt es da eine Übersicht quasi, wann das besonders auftritt oder genau, wann das zum Vorschein kommt? Gibt es eine bestimmte Vorliebe an Leuten, die das betrifft?
Ja, also der Onset sozusagen, das Erstauftreten ist tatsächlich schon sehr früh, nämlich so in der frühen Adoleszenz, so mit 12, 13, 14. Das finde ich auch immer ganz spannend, weil man das eigentlich immer nur so verortet als so eine ältere Menschenkrankheit, finde ich. Das ist aber auch die Häufung.
Ja, das ist ganz interessant. In meinem näheren Umfeld gab es eine kleinere Person, die oder der hat wirklich alles immer behalten. Also egal, was man hatte, so es war, da könnte ich noch das. Und man hat so gedacht, hui. Und dann kam irgendwann der Tag, wo die Person auf einmal alles wegschmiss. Und ich so, gut, Gott sei Dank, nicht mehr alle Verpackungen, die wir in den letzten 2 Jahren bekommen haben. Weil da habe ich nämlich kurz, und das war ungefähr so das Alter, wo es hätte kippen können, aber es ist nicht gekippt, Gott sei Dank. Aber.
Ja, genau. Also bei Kindern ist das ja auch zum Teil normal. Da habe ich auch was drüber gelesen, ob Kinder das schon haben können, ist nicht so gut untersucht. Und da habe ich nur so kopfschüttelnd da gesessen und gedacht, Gott, wie viele wichtige Stöcker und Steine ich schon in meinen Taschen hatte.
Und Muscheln.
Ich finde das immer, ja, genau. Und deswegen, also ich glaube, also auch bei Kindern ist ja auch zum Teil so magisches Denken oder so Rituale und so weiter, ist schon auch Teil der Entwicklung. Deswegen, also so ein bisschen ist das auch dem geschuldet, dass Kinder halt eine andere Wahrnehmung haben. Also gerade diese Verpackungen ist halt alles Bastelmaterial. Ja, ne? Ja. Und ich meine, wir bringen denen seit Kindergarten an bei, dass Klorollen wirklich eine ganz tolle Sache sind, woraus man alles Mögliche basteln kann. So, deswegen, da müssen wir uns dann auch nicht wundern. Aber deswegen trotzdem, so Grundsteine sind da offensichtlich schon gelegt. Oder man kann zumindest das rückwirkend dann eruieren, dass da schon solche Dinge aufgetreten sind. Ja. Und interessant ist aber schon, dass es insgesamt in der Bevölkerung sind es ungefähr 4,6%. Und das ist ja, finde ich.
Ja, ist relativ viel.
Ja, ich finde es übelst krass, ne? Weil, also wenn wir überlegen, viele Störungen, die wir hier schon besprochen haben, wie die Borderline-Persönlichkeitsstörung oder Schizophrenien oder ähnliches, das ist meistens liegt das so um die 1-2%. Und ich meine, 5%, ne, das ist jeder 20. Also
Wahnsinn.
Daran sieht man auch, dass man bestimmt Menschen kennt, aber es nicht weiß. Finde ich, ist auch interessant an der Zahl.
Ja.
Und da ist ganz witzig, dass es halt im Alter anders verteilt ist. Und zwar bei älteren Menschen sind es sogar 6,2%, während es bei jüngeren Menschen nur 2,3% sind. Das heißt, es scheint wirklich sowas zu sein, dass sich das auch noch im Alter in so eine pathologische Richtung entwickelt.
Naja gut, aber vielleicht auch, weil du, wenn du jünger bist, fällt es noch nicht so auf, dass du das machst, weil es braucht
auch überlegt.
Eine gewisse Zeit, bis du alles irgendwie hortest, ne?
Habe ich auch überlegt oder auch, ob die Mittel einfach da dann eher da sind, das habe ich auch überlegt, weil genau, ich hatte zwar viele Möbel als Studentin, aber so an sich hatte ich jetzt dann keine Mittel mehr übrig für irgendwelche Sammelleidenschaften oder so.
Genau.
Also ja, interessant ist auch noch, dass etwa doppelt so viele Männer wie Frauen betroffen sind. Das finde ich auch ganz interessant, weil das ja bei vielen Störungen andersrum
ist, ja.
Genau, und das scheint irgendwie so eine Präferenz hier für das männliche Geschlecht zu sein, ja.
Ja, ich finde oft wird also dieses klassische Bild von Männer weinen nicht und Frauen sind Heulsusen, das heißt, wir dürfen unsere Gefühle mal ganz schnell zeigen und wir dürfen auch über unsere Gefühle reden und sowas. Männer sind stark und machen das nicht. Das heißt, die haben ja noch ein viel an, also und wenn es dann zu viel davon ist, ob es dann quasi ist, dass sie so eine emotionale Bindung zu Gegenständen aufbauen, weil das fällt nicht so auf.
Ja, das ist eine ganz gute Theorie und ich glaube schon auch, dass es was mit der Emotionsverarbeitung zu tun haben muss. Allerdings, wenn man dieser Hypothese folgt, dass Männer keine oder weniger Gefühle zeigen dürfen, weniger akzeptiert, dann müssten die theoretisch ja auch mehr Depressionen entwickeln. Weil das ist auch eine Störung, die korreliert ist.
Und glaubst du nicht? Ja, das stimmt. Aber glaubst du, ja gut, aber Horten kommt dann raus und die Depression nicht. Glaubst du nicht, dass
weniger
Männer zur Therapie gehen und das behandeln lassen?
Ja, das kann sein, dass sozusagen Horten so eine klarere Verteilung zeigt, weil man das nicht verstecken kann ab einem gewissen Schweregrad, ne, dass das dann. Wobei, ja, also eine doppelt so hohe Verteilung kannst du mit solchen Sachen
nicht komplett
erklären. Stimmt. Genau. Ja. Deswegen, das weiß ich nicht. Wir können uns ja mal die Entstehungsfaktoren angucken. Also es sind einmal prägende Ereignisse in der Biografie, also so Vulnerabilitätsfaktoren. Das könnten sein Rollenmodelle, also dass in der Kindheit schon irgendwie viel von den Angehörigen gesammelt wurde. Das kann sein eine perfektionistische Veranlagung vom Charakter her. Das kann auch ein negatives Selbstbild sein, dass man sich selber nicht so viel Wert beimisst. Das könnten so Dinge sein. Es können auch große Verlusterfahrungen eine Rolle spielen oder so im Gegensatz zu einem Rollenmodell von Menschen, die auch Dinge viel gesammelt haben, kann es auch sein, dass es ein sehr karges Umfeld war, was auch sehr sparsam mit Emotionen umgegangen ist und dann so eine Gegenentwicklung stattfindet, dass die Personen dann ganz viel sich so eine Gegenwelt schaffen quasi und dann viel sammeln und um sich scharen.
Mhm.
Das allein reicht natürlich nicht, sondern der zweite Punkt, Punkt von Vulnerabilitätsfaktoren für die Ausbildung so einer Erkrankung sind etwas, was man finden kann, sind Probleme in der Informationsverarbeitung. Also Probleme bei der Konzentration, sich lange auf Dinge zu fokussieren. Das kann dann eben auch Störungen in der Handlungsplanung mit sich ziehen. Also ich kann schlecht sagen, aufräumen zum Beispiel ist ja eine Tätigkeit, die viel Handlungsplanung erfolgt. Ne? Ich muss Entscheidungen treffen, was behalte ich, was tue ich weg, wie kategorisiere ich Dinge, ab wann entscheide ich, dass sie woanders hingehören und so weiter. Das ist so handlungsregulatorisch und planungsbezogen. Und das Letzte, was auch tatsächlich nicht so günstig ist, ist das Problemlöseverhalten. Und auch das, finde ich, ist total naheliegend, weil gerade wenn ich emotional attached bin zu einem Gegenstand und der aber mein Wohnen kaputt macht, habe ich ein klassisches Problem, wo ich quasi eine Lösung finden muss. Das heißt, ich kann dann sagen, ich ziehe um und lass die Gegenstände zurück oder ich schmeiße es weg oder ich kann mir verschiedene Strategien dazu ausdenken. Und viele Menschen können das ja auch offensichtlich, weil die nicht dann eben zugesammelte Häuser haben. Und dass das dann gestört sein kann, finde ich so ganz intuitiv naheliegend auch.
Mhm. Neigen die Menschen auch dazu, wenn sie merken, ihr Wohnraum ist voll, zu sagen, okay, ich brauche jetzt einfach einen größeren Wohnraum und nehme das alles mit? Oder verharren sie mehr?
Ich würde eher sagen, verharren. Also ist es schon so, dass sich das ausbreitet. Die Erkrankung ist progredient, das heißt, die ist fortschreitend und wird tendenziell schlimmer. Und das braucht natürlich dann mehr Raum. Und es kann schon sein, dass sowas beginnt wie, ich sammle das im Schuppen und dann weite ich es auf die Garage aus und dann geht es langsam in meinen Wohnraum über. Aber dass Leute dann sagen, ach, ich ziehe jetzt um oder ich miete jetzt noch 3 Häuser, ich meine gut, das muss man sich leisten, das ist eher der unwahrscheinlichere Fall. Also okay, weil ein Umzug wäre ja damit verbunden auch, dass man die ganzen Sachen von A nach B bewegt.
Und das ist schwierig, ne? Ja.
Ja, genau, das spricht natürlich absolut gegen die Scham, weil also ich kann ja dann nicht irgendwie 28 LKWs Müll hin und her transportieren, wie gesagt, die meisten Betroffenen wissen ganz genau, dass viele andere nicht verstehen, warum diese Gegenstände jetzt so wichtig sind und so eine Bedeutung haben.
Okay. Also die Ursachen, das leuchtet mir alles total ein. Wann ist denn der Moment gekommen bei den Personen, dass der Leidensdruck so hoch wird, dass sie was dagegen tun? Beziehungsweise wie schaffen sie es, den Leidensdruck immer weiter auszuhalten?
Ja, das ist eine gute Frage, weil man denkt ja so, tatsächlich, wenn die Voraussetzungen dafür da sind und ich messe eben Gegenständen diese Bedeutung bei, die dazu führt, dass ich eben bei jedem Gedanken ans Wegwerfen so eine emotionale Reaktion habe, das macht ja alles Sinn, aber man müsste, genau wie du sagst, ja dann denken, ja irgendwann ist doch dann gut, aber das ist ein sich aufrechterhaltendes System, weil ich durch diese Gegenstände und durch das Sammeln von den Gegenständen einerseits positive Verstärkung habe, das hatten wir ja besprochen, ne?
Ja.
Diese Euphorie, Dinge zu finden und das geht auch darum, Dinge dann bei sich zu haben, zu ordnen. Und das nächste ist, ich habe auch eine sogenannte negative Verstärkung, das heißt, ich kann aversive Reize damit weglenken von mir, das nennt man negative Verstärkung, indem ich zum Beispiel die Unsicherheit meiner Person gegenüber, also ich fühle mich minderwertig oder nicht gut genug, nicht ausreichend, das kann ich mit der Beschäftigung mit diesen positiv konnotierten Gegenständen eben aufheben. Mich davon ablenken. Mhm. Ja, genau. Und da haben wir, und das ist immer besonders fest verankert, so ein Verhalten. Deswegen finde ich das ja bei manchen Zwangsstörungen auch so spannend. Also das hat mir mal jemand berichtet, dass jemand das ganze Haus auf eine bestimmte Art und Weise gereinigt hat und sich dann selber auf eine bestimmte Art und Weise gereinigt hat und sich dann ins Bett gelegt hat. Und die Person hat mir auch geschildert, das war der größte Genuss, den sie in ihrem Leben je gespürt hat. Und das ist immer schlecht zu löschen, weil wenn ein Verhalten nur ist, ich verhindere aversive Konsequenzen, das heißt zum Beispiel, ich fahre nicht mit der Straßenbahn, weil ich dann die Angst dort zu versterben an einem Herzinfarkt vermeide. Das ist gut etabliertes Verhalten, das kann ich aber gut überlernen. Und andererseits ist es eben aber, wenn ich dann noch eine Euphorie irgendwie spüren würde, weil ich nicht mit der Bahn fahre, zusätzlich, also irgendwie eine krasse Belohnung, dann kann man sich vorstellen, ist das natürlich doppelt so schwer, das wieder wegzulernen aus dem Gehirn.
Ach so, und die Betroffenen spüren natürlich eine Euphorie, wenn sie Sachen gesammelt haben oder Sachen erkennen, wo sie sagen, oh, das brauche ich aber noch und das, klar. Und
genau, ja. Und beim normalen Sammeln von Dingen ist das ja auch so. Also, das ist mir jetzt irgendwie eigentlich nicht so fremd. Sammelst du irgendwas? Hast du irgendwelche Hobbys, wo du irgendwie so?
Ich habe mal Enten gesammelt, so Quietscheentchen. So Badewasserenten habe ich mal gesammelt.
Ah, ja.
Weil meine Schwester, ich heiße Anna und meine Schwester hat mich immer so Anna-Entchen.
Ah,
und dann war es irgendwann Entchen. So.
Ah, ja, ja.
Deswegen, also heiße ich bei ihr Entchen und dann habe ich so Enten gesammelt. Und dann waren es mir zu viele, habe ich sie alle weggeschmissen. Ich bin nicht so gut da drin, was zu sammeln.
Ja, macht ja nichts. Also ist ja gut, sich nicht mit Gegenständen zu belasten an sich. Aber da kannst du dich vielleicht noch erinnern, was für eine Freude das macht, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen.
Oh, voll. Oder wie man, und die auch zu putzen und so und dann schön aufzustellen.
Ja,
schön.
Genau. Und das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist die Verhinderung negativer Gefühle. Und das ist, finde ich, ganz sonnenklar, dass das ein sehr schwer zu löschendes Verhalten dann ergibt.
Ja, absolut. Und wie therapiert man das Ganze jetzt? Also für alle Betroffenen, die jetzt auch vielleicht gerade zuhören und denken, ah ja, das kenne ich, das möchte ich nicht mehr in der Form, in der Art und Weise. Wie fängt man denn an, das zu therapieren?
Also ich könnte erstmal sagen, wie man es nicht therapiert. Und zwar gut wäre, wenn ihr nicht private TV-Sender anruft, um in irgendwelchen Gammelformaten durch die Manege gezogen zu werden.
Ja, aber vielleicht ist natürlich auch da die, wenn ich da einmal so zwischenhaken darf.
Ja, ja.
Ich sag mal so, die Häuser sind ja jetzt nicht schnell zu reinigen und auch die Sachen sind nicht schnell wegzuschmeißen. Vielleicht erhoffen sich diese Menschen ja auch, dass ihnen das dann so abgenommen wird. Weißt du, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das schon verstehen, warum sich da Betroffene melden, aus der reinen und puren Verzweiflung heraus.
Ja, ne? Ja, und die werden natürlich krass ausgenutzt.
Genau, und denen wird dann ja auch einiges versprochen dafür. Ne? Also ist es erstens ein starkes, falsches Heilversprechen, was damit einhergeht, weil, also ich habe mir jetzt dieses eine Format dazu angeguckt und da kommt dann irgendeine Heilpraktikerin, Gina Hinschel-Hansch, die absolut keine medizinische, therapeutische Ausbildung hat und verspricht da das Blaue vom Himmel runter. Also und deswegen, also von den Betroffenen her kann ich das total nachvollziehen, dass man sich da an so eine Art Strohhalm dann festhält, aber ich würde sehr stark davon abraten. Und
vielleicht auch mit dem Hinweis nochmal, weil es eben eine Krankheit ist.
Genau.
Es ist nichts, was du gemacht hast, weil du nicht vermögend genug bist, weil du zu schlecht aufgepasst hast, weil du uneinsichtig warst. Es ist einfach eine Krankheit, die behandelt werden muss.
Es wird ja auch viel damit assoziiert, da ist jemand einfach zu faul.
Ja.
Also das ist natürlich absoluter Humbug.
Oder dreckig oder sowas.
Ja, genau. Ja, und Quatsch. Ungepflegt, was weiß ich was. Und das ist natürlich absolut nicht der Fall. Es ist eine Erkrankung. Und in diesem Format fand ich auch eine super Szene. Also ich habe bei vielen Szenen, war ich kurz davor, irgendwie mein technisches Gerät aus dem Fenster zu werfen vor Wut. Ist auch eine tolle Szene. Da sagt diese Pseudotherapeutin zu einem Betroffenen, der sehr eindeutig am pathologischen Horten leidet und nicht am sogenannten Messi-Syndrom. Weil das Messi-Syndrom ist erstens kein diagnostischer Begriff. Und wenn überhaupt, dann bezeichnen wir da eine generelle Desorganisiertheit, die einerseits das Wegschmeißen von Dingen und das Horten von Dingen betrifft, aber eben auch eine Desorganisiertheit in allen anderen Bereichen. Also Menschen, die auch nicht strukturierten Tagestätigkeiten nachgehen können, die keine Termine einhalten können und so weiter. Und in dem Fall handelte es sich eben um eine Person, die sehr gewissenhaft und sehr strukturiert und geordnet einer beruflichen Tätigkeit nachgegangen ist und die wirklich nur im häuslichen Umfeld eben diese überemotionalisierte Verbindung zu Gegenständen hatte, unter der sie gelitten hat. Und dann sagt diese Person, die im Übrigen Psychologiestudium hat oder gar nicht, sondern deren Qualifikation daraus besteht, irgendwie vorher mal als Schlagersängerin irgendwie rumgetingelt zu sein oder was. Und dann eben, wie so oft, deswegen ist das auch rechtlich in Ordnung, was ich stark in Anführungszeichen setzen möchte, einen kleinen Heilpraktiker gemacht hat. Diese Person sagt dann zu dem Betroffenen, ja, es gibt nur ganz, ganz wenig Therapeuten, die sich mit Messis wie dir auskennen. Und also das ist halt ein Zirkelschluss wirklich der Dummheit, möchte ich sagen, ein Feuerwerk, weil halt so A, es handelt sich hier überhaupt nicht um einen Messi. Und B, es gibt sehr viele ExpertInnen da draußen, nämlich ausgebildete Psychotherapeuten. Also Verhaltenstherapeuten wie auch tiefenpsychologisch fundierte Therapeuten sind durchaus in der Lage, das indizierte Manual von Stecchetti und Frost von 2014 anzuwenden. Und das ist wissenschaftlich überprüft, im Gegensatz zu einer Person, die vor allen Dingen Heilpraktikerin für Pferde ist und eine gute Ausbildung in schamanischen Reisen hat. Also da muss man wirklich sagen, Leute, bitte lest euch durch, wenn ihr irgendwo Hilfsangebote annehmt, lest euch bitte sehr genau durch oder fragt die Person, wie zum Geier sind sie ausgebildet? Und wenn jemand ganz viel Heilpraktikertum mit Pferden macht und ihr jetzt zufällig kein Pferd seid, dann bitte nicht. Also ich meine, das wird bestimmt eine tolle Expertin sein für Pferde, die Messis sind. Da bin ich wirklich, also wenn ihr ein Pferd habt, was hortet, dann ruft doch bitte die Person an. Ich glaube, da ist die wirklich top drin. Aber wenn ihr Menschen seid mit Krankheiten, mit medizinischen, psychologischen Erkrankungen, ey, dann richtet euch bitte, bitte, bitte an richtige Experten. Da muss man nichts bezahlen. Das ist im Kassenarztsystem enthalten. Es ist, stimmt, es dauert, bis man einen Platz findet und es sind Wartezeiten. Aber es lohnt sich nicht, sich in die Hände von irgendwelchen Scharlatanen zu geben. Noch dazu, wenn da einer eine Kamera drauf hält und sensationsgeil ein Millionenpublikum in die Fernsehsessel furzt und dabei denkt, oh krass, das ist aber ein krasser Loser. Ich habe mein Leben natürlich besser im Griff, weil ich hab ja einen ordentlichen Küchenschrank und mache mich nur über Menschen lustig, die krank sind. Also ich kann gar nicht sagen, wie sehr mich das alles anekelt. Und deswegen,
um der Vollständigkeit halber, wir wollen damit nicht sagen, dass jeder Heilpraktiker ein Scharlatan ist und dass alle Heilpraktiker nichts können. Das es hat damit gar nichts zu tun. Es hat nur was damit zu tun, dass man sich einfach angucken sollte, wie sind die ausgebildet, hilft er mir in der Situation. Und bei manchen Krankheiten ist es einfach von unserer Seite aus empfehlenswert zu sagen, wir begeben uns da in eine psychotherapeutische Praxis, die, genau wie du es eben gesagt hast, wissenschaftliche Ansätze haben, Dinge zu lösen.
Ja, genau.
Und zu heilen.
Natürlich ist nicht jeder Heilpraktiker ein Scharlatan, aber Scharlatane können sehr einfach Heilpraktiker sein und damit ihre Scharlatanerie auf rechtlich sicheren Boden packen. Und das ist
absolut
einfach ein Unding.
Und so wie du es sagst, also das ist genau das, was du sagst. Ne? Du guckst dir es genau an, was sie gelernt hat und dann ist sie halt eine Spezialistin für Pferde und man denkt, und was befähigt dich jetzt? Also ehrlich gesagt, könnte ich mich dann auch dahin stellen und sagen.
Naja, das wäre halt so, als gäbe es sozusagen eine Qualifikation. Ich könnte jetzt zum Gesundheitsamt gehen, eine halbe Stunde, Stunde Prüfung ablegen, die ich in einem Buch lernen kann, wo das Wissen da zusammengefasst ist. Und dann könnte ich mich als Zahnärztin niederlassen. Da würde doch auch jeder Zahnarzt mir einen harten Vogel zeigen und sagen, Alter, ich habe hier halt jahrelang vor mich hin studiert. Warum zur Hölle sollst du denn jetzt dasselbe können? Und das kann ja auch sein, dass ich eine krasse Autodidaktin bin und super lange bei Zahnärzten in der Lehre war und eben nur nicht studiert habe. Das könnte sein. Und wenn ich dann in der Not wäre und keine Behandlung finden würde, würde ich auch zu jemandem gehen, der nicht Zahnmedizin studiert hat, der es aber heftig drauf hat. Das kann ja sein.
Genau.
Aber deswegen zu legitimieren, dass jemand auch ohne Fachwissen und ohne fundiertes Studium diese Tätigkeit ausüben kann, da bin ich halt sehr kritisch, weil das eben Tor und Tür öffnet für solche Dinge wie...
Naja, und du hast es auch schon oft erlebt, ne, dass Leute kamen und da wurde es eher schlimmer.
Auf jeden Fall. Also es gibt da so viele Dinge, wo Leute wirklich, und auch in dieser Sendung ist das so, also die konfrontieren dann undiagnostizierte Menschen, die was weiß ich was für komorbide Erkrankungen haben. In dem einen Abschnitt, den ich gesehen habe, hat jemand eine kräftige Panikattacke erlitten, weil die Exposition nicht fachgerecht durchgeführt wurde, sondern einfach sensationsgeil und war dann völlig alleingelassen mit Flashbacks aus zurückliegenden Traumatisierungen. Und ich meine, sorry Digi, ein Unding, wie ich solche einen Kunstfehler neben den nächsten rein kann und dann eben auch so legitimierend eine pseudo-dokumentarische Darstellung dessen auch mit falschen Begriffen um sich. Diese Person wird dauernd als Psychologin bezeichnet. Also meines Erachtens ist man Psychologin, wenn man Psychologie studiert hat und wenn ich nicht an irgendeiner selbst erfundenen Bumsakademie an der Ecke irgendwelche komischen halbjährigen Zusatzqualifikationen mir da selber angeeignet habe. Also das muss man immer sagen, weil es können ja auch Leute tolle Qualifikationen haben, Das kann ich dann aber auch sehen. Also man muss deswegen halt gucken, was hat jemand wo gelernt? Und in dem Fall ist halt da leider nicht viel gelernt worden. Denn die Behandlung sollte folgendermaßen aussehen. Ich sollte als erstes eine ausführliche und fachlich korrekt durchgeführte Diagnostik machen. Das scheint da in den Fällen überhaupt nicht der Fall zu sein, weil eben auch der Begriff Messi schon nicht korrekt war und eben auch komorbide Erkrankungen überhaupt nicht miterhoben wurden. Dann ist auch gut, wenn man da schon mal einen Hausbesuch macht. Da ist ganz wichtig, dass gerade diese Hausbesuche sehr, sehr schambehaftet sind. Was uns da helfen kann, ist, da könnte man zurückgreifen auf das sogenannte Motivational Interviewing, dass ich mit Menschen eben ein motivationsbildendes Gespräch führe, das sozusagen das erleichtert. Also ich könnte zum Beispiel sowas sagen wie, ich würde gerne verstehen, welche Beziehung sie genau zu den Gegenständen haben. Deswegen würde ich sehr gerne kommen und mir davon selber ein Bild machen, damit eben Menschen auch genau spüren, dass ich jetzt nicht kommen will, um mich lustig zu machen oder so.
Genau, um nach Hause zu gehen und zu sagen, oh, wo war ich denn? Sondern du gehst dahin, um sie ein... Und das stimmt ja zu 100%. Du gehst hin, um dir ein Bild zu machen,
ja,
und
ganz
um
genau.
es besser zu
und
verstehen.
Und dafür sollte es sein. Und da brauche ich auch keine Kamera dabei, wo ich auf den Nacken von Betroffenen Klickzahlen erwirke damit. Dann ist es so, dass ich ein individuelles Modell erstellen sollte, wo ich genau gucke, was sind die individuellen Entstehungsfaktoren, was sind die einzelnen biografischen Schritte, die vielleicht etwas damit zu tun haben können, was liegt da nahe, damit eben auch die Person selber ein größeres Verständnis dafür hat. Also oft sind ja auch Betroffene selbst völlig ratlos, wieso haben sie das, warum bin ich so? Und das ist sehr, sehr wichtig. Und dann fange ich eigentlich in der Regel damit an, die Beschaffung von Gegenständen zu behandeln. Also diesen Drang immer mehr einzusammeln und anzuschaffen, das ist eigentlich das, was ich als erstes angehe. Und da kann ich zum Beispiel einerseits Stimuluskontrolle betreiben. Also in vielen Fällen ist das schon hilfreich, wenn ich zum Beispiel die Orte, wo ich sowas kaufen oder sammeln kann, gar nicht mehr aufsuche. Dann kann hier auch helfen, ein Vierfelder-Schema zu machen. Also mir genau die kurzfristigen und langfristigen Konsequenzen von so einem Kauf anzugucken. Ich kann auch mir mein Wertesystem nochmal genauer anschauen. Also das habe ich jetzt gar nicht im Fall von pathologischem Horten, sondern im Fall von pathologischem Kaufen mache ich das häufig, dass ich mir genau anschaue, ob denn jemand der Meinung ist, wir haben hier unendlich Ressourcen auf dem Planeten oder so. Das kann zum Beispiel ein sehr starker Widerspruch im Wertesystem sein, der motivationsbildend sein kann. Dann kann ich auch zum Beispiel sowas machen, wie gerade wenn jemand eine starke emotionale Bindung zu den Gegenständen hat, dass ich mir gemeinsam mit dem angucke, ob er überhaupt noch die nötige Zeit hat, sich um all diese Gegenstände zu kümmern. Weil wenn jetzt zum Beispiel das, was du beschrieben hast, dieses Haus, was da voll ist mit Sachen, wenn da emotionale Bindungen bestehen zu jedem einzelnen Gegenstand, kommt man ja als Betroffener in das Dilemma, es sind ja so viele, dass ich mich gar nicht mehr adäquat...
Ja, man kann sich gar nicht um alle kümmern.
Genau, und das sind eben Dinge, wo man genau und individuell schauen muss, wie kann man für jemanden diesen Weg, das loslassen zu können, verbessern, erleichtern, zugänglicher machen. Genau, und dann ist hier auch in diesem Schritt schon wichtig die Exposition. Das ist eigentlich genauso, wie wir im Suchtverhalten das auch machen. Wir würden zum Beispiel eine Situationshierarchie aufstellen. Was ist schwer für mich? Was sind Risikosituationen, wo ich normalerweise was kaufe oder was anschaffe? Und dann kann man zum Beispiel sagen, okay, wir gehen in den Laden, wir probieren die Schuhe an und dann geben wir sie eben zurück oder wir kaufen sie halt nicht und halten die auch nicht zu verachtende Anspannung, die dabei entstehen kann, aus und lernen eben nach einem Expositionsrational, dass Gefühle, auch wenn sie sehr, sehr stark sind, auch von alleine wieder abebben. Also die Person lernt, dass sie diesem Drang nicht entsprechen muss. Der geht auch irgendwann von alleine wieder weg. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
Darf ich zwischenfragen, wie man das dann bei Sucht macht?
Bei Sucht ist das auch so.
Gehst du dann mit Leuten
in die Kneipe?
Da gehst du mit Leuten in die Kneipe?
Ja, zum Beispiel. Also es kommt immer auf die Risikosituation an. Manchmal entscheiden, oder gerade wenn es jetzt um Alkohol sich dreht, entscheiden viele, dass sie diese Orte auch gar nicht mehr aufsuchen wollen. Aber das ist ein wichtiger Schritt, ein Widerstandstraining, was man machen kann. Also bei Sucht ist es zum Beispiel, dass man auch im Therapieraum Exposition machen würde. Man würde eine Weinflasche, da ist allein schon das Aussehen einer Flasche, das Berühren von einer Flasche, würde Druck auslösen, dann würde man die öffnen, man würde auch daran riechen. Gerade bei Alkohol ist allein das schon, dass das massive körperliche Reaktionen hervorrufen kann. Also das ist nicht nur der psychische Suchtdruck, sondern richtig schwitzen, verlangen, craving, also richtig körperlich zittern. Und dass man dann eben lernt, da so sitzen zu bleiben und eben…
Und es auszuhalten, genau, bis es vorbei
ist. Genau, und das geht weg.
Und das würde man beim Horten dann auch machen, genau, dass man, okay, dass man irgendwo hingeht und es aushält, dass man nichts kauft.
Genau. Also an solchen Orten ist dann der Druck eben hoch.
Ja, bleibst du dann mit der betroffenen Person wirklich so lange, bis der Druck abebbt?
Ja, genau.
Kannst du das leisten?
Ja, das kann ich leisten, das muss ich leisten. Ist eine gute Frage, die du stellst, weil viele niedergelassene Psychotherapeuten natürlich im Alltag genau dieses Problem haben. Ich plane die erste Exposition mit jemandem und ich weiß nicht, wie lange es dauert.
Genau.
Ja, das ist richtig blöd. Das ist auch manchmal ein Grund, warum das nicht begleitet angeboten wird, obwohl das bei den meisten Erkrankungen begleitet wesentlich erfolgreicher ist. Aber ja, ich mache das. Also ich mache das alle naselang, ehrlich gesagt. Das weiß aber auch meine Familie und so weiter, dass ich dann sage, hier, dann mache ich Expo. Und dann wissen alle, ah ja gut, die kommt halt irgendwann wieder.
5 Tagen wieder.
Ja, genau. Also im schlechtesten Fall, das dauert auch mal bis in die Abendstunden hinein, weil ich mache es natürlich jetzt in meinem Fall, ich arbeite sehr viele Patientenstunden und habe da wenig Luft, das zu organisieren. Und dann lege ich das so auf 16, 17 Uhr und hoffe, dass ich irgendwie vor 22 Uhr wieder zu Hause bin.
Weil du kannst natürlich die Leute nicht alleine lassen.
Ich kann das nicht abbrechen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Nee, ja.
Das ist auch, ich arbeite ja auch in der Ausbildung von PsychotherapeutInnen. Ja. Und da ist immer ganz wichtig, nach hinten raus brauchen wir Zeit. Es gibt nichts Beknackteres als eine Exposition, wo man als Behandler und als Patient mega unter Druck gerät, weil einer von beiden oder beide irgendwie einen Termin nach hinten haben. Das muss man da gewährleisten, dass das nicht
weil
passiert.
Weil das befeuert, klar.
Ja, genau, weil das ist natürlich, das ist dasselbe, was ich sonst immer mache. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von pathologischem Horten betroffen bin und ich kaufe, was weiß ich, Geschirr bei Edeka oder was, ne? Das ist irgendwie mein Ding. Und dann gehe ich zu Edeka und ich verspüre diesen Druck und dann versuche ich ja auch, also Exposition ist ja nichts, was Betroffene in welcher Erkrankung auch immer nicht schon mal ansatzweise versucht haben. Diese Verhaltensweisen sind aversiv und die meisten Menschen versuchen sich das abzugewöhnen. Das heißt, sie versuchen zu widerstehen und scheitern darin. Und das ist genau das, was immer passiert und das ist aufrechterhaltend. Ich lerne dann, es ist furchtbar, erstens, und zweitens, ich muss das Verhalten zeigen, das ist das Einzige, wie ich diese negative Konsequenz verhindern kann. Ja, genau.
Und ich kann mich da gar nicht gegen wehren.
Ganz genau.
Aber ist es nicht auch in Zeiten von Online-Shopping eine Katastrophe?
Ja, auf jeden Fall. Also QVC ist schon so eine Sache.
Amazon ist dort der größte Feind dann für die Leute wahrscheinlich, ne?
Ja, auf jeden Fall. All diese Dinge, auch vor allen Dingen hier dieses Klarna, heute kaufen in ach, mein Zukunft, ich zahlt irgendwann. Das sind alles Dinge, die so, so schlecht sind für Menschen mit diesen Erkrankungen. Und ich glaube auch, zum Beispiel so diese Home-Shopping-Sender im Fernsehen, die ermöglichen ja einfach anonymes Kaufen. Ich kann da ja jeden Tag, da sind auch Angebote, wo ich mir denke so, ja, ich glaube, Menschen mit pathologischem Horten können die einzigen Kunden sein, weil wer braucht so einen Blödsinn? Deswegen, also diese Dinge sind natürlich, ja, sehr leicht zugänglich, aber auch das kann man eben lernen. Auch da kann man eben ein Resistenztraining machen und lernen zu widerstehen.
Ja, und vor allem das Wichtigste ist einmal lernen zu widerstehen und das Wichtigste ist, das Gefühl geht weg.
Genau. Also den vollständigen Aushalten bis zur Habituation. Das ist das, was heilend wirkt. Ich lerne, dass ich mich auch anders verhalten kann und nicht für den Rest meines Lebens diesem Drang erliege, sondern der geht weg.
Ach, spannend.
Ja.
Ja, ich finde es immer wieder spannend.
Und das sind eben Dinge, die auch bei irgendwelchen flotten Fernsehprogrammen halt nicht passieren, sondern da rauscht dann einmal das Entrümpelungsteam rein und das ist nämlich das Nächste.
Ja, das ist doch bescheuert, oder nicht? Das bringt doch gar nichts, weil in einem Jahr sieht es dann wieder genauso aus, weil die Ursache nicht.
Exakt.
Habe ich es richtig erkannt?
Jetzt
kriege ich jetzt 100 Punkte.
Ja, jetzt kannst du schon als Pferdemessi-Trainerin arbeiten, glaube ich. Hast auf jeden Fall schon mehr Wissen.
Ich meine, ich kann den Drang als Angehöriger kann ich verstehen, zu sagen, hey, komm, ich komme jetzt, wir machen hier einmal klar Schiff, zacki da, verstehe ich.
Bringt nichts.
Als Expertin.
Ja, ich kenne auch einen Fall, es gibt einen Sonderfall von pathologischem Horten und zwar das Animal Hoarding, also das Horten von Tieren und so das Retten von Tieren in Anführungszeichen, weil meistens das zu Situationen führt, dass Menschen die Tiere gar nicht mehr versorgen können. Und da kenne ich einen Fall und da hat sich dann eine Gruppe von Tierfreunden und Schützern gebildet, die gesagt haben, boah, das geht ja gar nicht, die Tiere leiden, wir holen die jetzt alle hier raus. Und dann haben die sich darum gekümmert und eine adäquate Unterbringung Verlängerungen organisiert und so weiter und haben da wirklich Kraft und Geld und alles Mögliche da reingesteckt. Ja, nach einem halben Jahr war der gleiche Fall wie vorher da, weil eben die Person, das Problem liegt nicht an dem Ergebnis, sondern das Problem ist in der Person und das muss behandelt werden. Also das
eben, wir haben es vorhin schon gesagt, es ist nicht, weil die Leute undiszipliniert sind, es ist nicht, weil die Leute faul sind, weil sie dreckig sind. Es ist eine Krankheit.
Genau, und das ist auch dasselbe, das gibt es auch manchmal, dass ungünstige, nicht State-of-the-Art-Behandlungen von Essstörungen, die beinhalten auch manchmal, dass Menschen eben sehr kontrolliert und extern organisiert Gewicht aufbauen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist ja auch wichtig, damit Menschen zum Beispiel nicht sterben, aber damit ist die Krankheit nicht behandelt und in vielen Fällen nimmt dann einfach das Gewicht wieder ab. Weil die Mechanismen, die dazu geführt haben, sind ja gar nicht bearbeitet. Und das muss ich eben machen, das heißt, ich muss mit den Betroffenen zusammen lernen, wie man Dinge kategorisiert, welche Regeln günstig sind zum Entsorgen und zum Ordnen von Dingen. Und eben dann, das ist auch wichtig, weil da hat man auch gesehen, am Ende geht es schon auch hier um die Exposition. Also es geht darum, dass ich lerne, Dinge wegzutun und lerne, die begleitenden sehr, sehr unangenehmen Gefühle auszuhalten. Das schon, aber gerade beim pathologischen Horten hat sich gezeigt, dass zum Beispiel das ausführliche darüber sprechen es den Menschen erleichtert. Das ist auch ein Unterschied als die Exposition zum Beispiel bei Höhenangst, wo ich mit den Leuten sicherlich nicht anfange, auf der Höhe rumzudiskutieren, wie nah wir jetzt an die Brüstung gehen, weil ich weiß ganz genau, als Behandlerin, an dem Punkt habe ich im Grunde schon verloren. Sondern man muss vorher besprechen, okay, wir gehen an die Brüstung, wir hängen die Arme runter und dann gucken wir, wie es läuft. Und das mache ich auch eigentlich mit den Menschen, dass man da ganz gezielt einfach erstmal hingeht und dann guckt. Beim pathologischen Horten ist das anders. Es hilft den Menschen und macht die Trennung von den Gegenständen wahrscheinlicher, wenn ich genau darüber diskutiere oder mir den Wert der Sache nochmal vergegenwärtige oder zum Beispiel Fotos von Gegenständen mache. Ich muss sagen, diesen Trick habe ich auch schon selber entwickelt. Das mache ich auch manchmal, wenn ich Sachen wegschmeißen muss, dann fotografiere ich die irgendwie vorher nochmal. Und dann denke ich immer so, ja, dann vergesse ich sie wenigstens.
Jetzt habe ich ja noch ein bisschen.
Ja, ist irgendwie
ist doch schön.
Also auch sehr sentimental einfach. Genau, aber solche Dinge können eben in dem Fall nicht dazu führen, dass es unwahrscheinlicher wird, sondern dass es wahrscheinlicher wird, dass sich Menschen diesem Unwohlsein und dieser Anspannung aussetzen. Und es ist auch wichtig, ein Expositionsrational Menschen vorher beizubringen. Das ist auch etwas, was überhaupt nicht erfolgt bei dieser Fernsehsendung, dass ich Menschen sage, es geht darum, die unangenehmen Gefühle auszuhalten und sie zu akzeptieren.
Ich wollte gerade sagen, und es ist okay, dass die kommen.
Ja,
aber das ist natürlich bei dem Format überhaupt nicht drauf
überhaupt
angelegt.
Nicht. Es werden da noch markige Sprüche gerissen und die Leute.
Das sind Uwe und Brigitte und sie haben 24 Kinder und beziehen Hartz IV. Das ist ja auch nicht darauf angelegt, dass man den Leuten hilft.
Auf jeden Fall. Also ich war, und ich habe auch, als ich da in der Vorbereitung, habe ich mich tierisch aufgeregt und da war auch eine Familienangehörige, meinten auch so, ja, okay, also das ist jetzt Privatfernsehen, kein ethisch und moralisch aufrechter Journalismus ist, das ist ja jetzt nichts Neues. Ja, Leute, ich weiß. Aber
aber es ist trotzdem immer erschreckend, wie sehr es zur Schau gestellt wird.
Ich finde das so furchtbar einfach.
Ja.
Genau. Und was das auch für eine Signalwirkung für alle anderen Betroffenen hat. Also wir haben ja gesehen, jeder 20. ist betroffen. Wie viele davon sitzen vorm Fernseher, gucken sich diese Formate an und denken sich einfach so, oh Gott, meine Existenz ist einfach.
Ich bin richtig scheiße.
Ja, genau. Ja. Das ist wirklich einfach schrecklich. Man kann sich in dem Handling mit diesen unangenehmen Gefühlen, kann man zum Beispiel auch sich aus der ACT-Therapie bedienen. Da geht es ja sehr um Akzeptanz, um eben so Metaphern und Bilder zu finden, die es einem erleichtern, diese unangenehmen Gefühle zu akzeptieren. Also man kann zum Beispiel, das kann man generell gut machen, die Angst so ein bisschen personifizieren, so als das Monster, was mich begleitet. Und das ist eben dabei, ich schmeiß die Sachen weg und das Monster sitzt dabei, aber ich lasse mich nicht von dem Monster bestimmen. Ich entscheide hier immer noch, wer der Chef ist. Und sowas kann zum Beispiel auch sehr, sehr hilfreich sein. Und wichtig ist im Gegensatz zu irgendwie diesem TV-Format ein behutsames, respektvolles Umgehen und vor allen Dingen die intrinsische Motivation der Leute. Die Menschen müssen das lernen und deswegen bringt es auch null, wenn da 10 Entrümpler durchrümpeln und dann ist die Bude leer. Das ist nicht nachhaltig, das bringt nichts, sondern Menschen müssen lernen, ihr Problem selbst zu lösen und dabei müssen wir sie als Fachpersonen unterstützen.
Ja. Ja, ich kann das alles nur unterschreiben, was du sagst. Nicht, dass ich eine Fachperson bin, aber vor allem dieser Punkt, gerade für Betroffene, die ja vielleicht auch zuhören, zu wissen, dass TherapeutInnen euch gar nicht bewerten und euch einfach helfen werden und es Methoden und Behandlungsmöglichkeiten gibt, dass man da rangeht und ihr selber gesund werdet und das aus euch heraus heilen könnt mit angeleiteter Hilfe. Und ich glaube auch, das ist etwas, was ja vielleicht auch so ein bisschen Hoffnung gibt, auch wenn das kein leichter Weg ist, aber es gibt ja auch ein bisschen Hoffnung,
ja.
Bevor man sich jetzt sagt, okay, ich spare jetzt einfach 5.000 Euro und dann hole ich ein Entrümpler-Team, das schaffe ich schon. Das ist ja ein auch sehr schmerzhafter Prozess für Betroffene. Und dann sich lieber die Zeit nehmen und sagen, okay, wir wissen die Behandlungsmöglichkeiten, es gibt wenig Plätze, aber morgen eine Psychotherapeutin anrufen, ein Erstgespräch vereinbaren und seid euch sicher, alle, die darüber und über dieses Krankheitsbild lachen oder sich darüber lustig machen, sind wirklich
Arschlöcher.
Ja, Arschlöcher. Sind einfach Arschlöcher. Ja. Und es hat nichts damit zu tun, dass jemand faul ist, dass jemand dreckig ist, dass jemand undiszipliniert ist. Es ist eine Krankheit wie ein Karies im Zahn und wir können euch immer nur dazu raten, holt euch Hilfe bei ausgebildeten PsychotherapeutInnen. Und in diesem Sinne, liebe Vero, danke ich dir für diese echt spannende Gehirnerschütterung.
Sehr, sehr gerne.
Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.
Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Vero.
Entschuldigung, ich geräusche wirklich sehr viel hier rum, sorry.
Mein Name ist Anna-Maria Torkel und mir gegenüber sitzt Vero. Barmon.
Ja, das ist mir aufgefallen. Du sagst immer Anna-Maria Torkel und Vero.
Das mache ich jetzt.
Und das genau, das korrigiere ich jetzt auch gleich nochmal.
Eine jugendliche Praktikantin wäre.
Sorry.
Nee, gar nicht schlimm. Antun, ihn so herzlos weg. So, was lachst du da? Das habe ich voll. Achso. Huhu. Wir kriegen Besuch. Entschuldigung. Alles. Da fehlen noch so die Hände. So
Licht. Und links
da genau, drüber. Die Hände fehlen noch.
Dann wäre das ein optimaler Sticker. Ey, warte mal eben ganz kurz. Aber wir wollten ja so einen Zirkel schließen.
Aber gut,
was war denn das? Du hattest eine Frage gestellt. Ja, ich habe die vergessen, weil...
Macht nichts. Das ist so in einem Gespräch.
Wir hatten irgendwie geredet über die...
Frag, was ist dann bei geringer Einsicht?
Oh, danke, mein Gott. Weil das muss zu Ende gehen. Ey, das hätte mich jetzt fertig gemacht. Warte mal, irgendwas ist... Ja, das beeinträchtigt den Ton sehr stark. Du klingst wie aus einer Klorolle. Ich lieb's. Wir haben schon in 18 Minuten schon wieder so viele Outtakes gemacht. Jetzt ist es ganz krumpelig. Aber kannst du nicht... Also entweder du loggst dich nochmal ein und aus. Nee, irgendwas stimmt nicht. Jetzt kann ich dich gar nicht mehr hören. Aber hä? Ja, aber das kann ja jetzt hier kein unlösbares Problem sein. Jetzt bitte, sei nicht so gestresst. Das kriegen wir jetzt gleich hin. Ich kann dich nicht verstehen, aber ich kann beruhigend auf dich einsprechen, oder? Hörst du mich? Es wird alles gut. Boah, ich habe so kranke Migräne. Erst seit heute Morgen habe ich einen stechenden Schmerz hinterm Auge, als hätte jemand einen Schraubendreher reingesteckt. Ah!
Oder in einem Anamnesebogen.
Sorry,
sag nochmal, das ist eine gute Frage. Jetzt musst du wieder das Lachen.
Nee, das bleibt so. Der ist gut, der Take. Nur dazwischen sind wir ein bisschen abgekackt. Warte.